Sterndeuter und Prinz. Das ist die Geschichte, die wir im Matthäusevangelium im Kapitel 2 finden und die lese ich jetzt erst einmal vor. Matthäus Kapitel 2. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. »In Bethlehem, in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde.« Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. »Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen.« Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: »Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will.« Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte: »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war: »Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da.« Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: »Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot.« Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Sterndeuter und Prinz. Sterndeuter auf der Suche nach einem Prinzen. Sterndeuter, die eine lange Wegstrecke unter die Füße nehmen. Ich müsste besser wahrscheinlich sagen, unter den Kamelrücken nehmen. Sterndeuter, die losreisen, um einen Prinzen zu finden. Wo kommen diese Sterndeuter her? Aus einem Land im Osten, heißt es hier im Matthäusevangelium. Ein Land im Osten, hier ist Israel. Osten, da wäre zunächst mal die arabische Halbinsel, die könnten aus Arabien gekommen sein. Wenn wir noch weiter nach Osten gehen, dann kommt das Zweistromland, Babel und also hier das, was heute Irak ist, und dann der Iran, Persien. hier der Euphrat, der Tigris, das sogenannte Zweistromland. Und es ist wahrscheinlich so, dass diese Sterndeuter aus dem Zweistromland kamen, aus der Gegend um Babel. Und sie zogen dann natürlich nicht durch die Wüste, sondern erstmal ein Stück nordwestwärts und dann nach Süden, nach Jerusalem. Da sind diese Leute her. Warum können wir mit ziemlicher Sicherheit vermuten, dass sie aus der Gegend um Babel stammen? Erstens mal, weil das eine Ecke war, in der schon seit Jahrtausenden Astronomie und Astrologie betrieben wurde. Damals hat man noch nicht unterschieden zwischen Astronomie, das ist einfach die Sternbeobachtung, und Astrologie, das ist dann die Sterndeutung, die dann sehr schnell ins Okkulte geht, ins Abergläubische. Auf jeden Fall, schon die Sumerer im 3. Jahrtausend vor Christus haben Astronomie und Astrologie betrieben, und dann die Assyrer und dann die Babylonier. Und dazu kommt dann noch, dass der Stamm Juda ins Exil geführt wurde, in die babylonische Gefangenschaft, also genau dorthin in den Osten. Und viele sind nicht zurückgekehrt, als es wieder möglich war unter Serubabel und Esra, sondern die sind in Babel geblieben, haben sich ansässig gemacht, generationenlang. Und da ist ihr Gedankengut und das Gedankengut der Babylonier verschmolzen. Und die Juden konnten von ihrem Messias reden, von der Erwartung, dass ein neuer König in ihr Land kommen wird. Und das hat natürlich dann auch den Anstoß gegeben, für die babylonischen Sterndeuter über so etwas nachzudenken. Ja, und dann sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Weg zu machen. Warum haben die sich denn auf den Weg gemacht? Schuld daran ist der berühmteste Gegenstand aus der ganzen Weihnachtsgeschichte, der Stern von Bethlehem. Der hat sie auf den Weg gebracht. Und dieser Stern von Bethlehem, was das ist, dazu gucken wir uns jetzt ein kleines Video an. Ich hoffe, dass es gut klappt, dass wir es gut verstehen. Das erklärt uns zumindest, was dieser Stern vielleicht gewesen ist.
Herzlich willkommen zu Alpha Centauri. Sie sind es ja normalerweise gewöhnt, dass in dieser Sendung von der Front der aktuellen Forschung berichtet wird. Da wird von Sonnen gesprochen und von explodierenden Sternen gesprochen, schwarzen Löcher, Pulsaren, Milchstraßen. Und ich habe mir gedacht, jetzt im ausgehenden Jahrtausend, wo Sie sowieso schon völlig gestresst sind von dem Jahrtausendstress, der auf Sie zukommt, dass Sie Angst haben, dass Ihr Computer es auch am 31. Dezember schafft, erzähle ich Ihnen mal eine ganz alte Geschichte, und sie ist trotzdem sehr interessant, weil sie uns etwas darüber erzählt, dass Astronomie schon seit über 2000 Jahren gemacht wird und sehr präzise gemacht wird. Und diese Geschichte beginnt allerdings wo ganz anders, nämlich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, da steht: Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Die drei Herrschaften, die sogenannten Weisen aus dem Morgenland, sind also zu Herodes in Jerusalem gekommen, und Herodes war natürlich sehr erschrocken. Die fragten nach dem neuen König, er war schließlich der alte König, und er fragte dann seine jüdischen Schriftgelehrten, was denn das nun zu bedeuten hätte. Und die sagten ihm, ja, es gäbe da einige Prophezeiungen, dass in der Stadt Bethlehem der Messias geboren würde. Und er schickte dann diese drei Herren nach Bethlehem, und da steht weiter im Matthäus-Evangelium: Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, wo das Kindlein war. Der Stern stand also in Bethlehem. Also, drei Mann kommen aus dem Morgenland nach Jerusalem und haben die ganze Zeit einen Stern vor sich. Und als sie in Jerusalem ankommen, ist nochmal der Stern da und führt sie direkt nach Bethlehem. Die Geschichte heute soll sein: Gab es den Stern von Bethlehem? Ist das alles nur eine Erfindung von einem Schriftsteller, der vor 2000 Jahren eine schöne Geschichte erzählen wollte? Oder ist da was astronomisch Interessantes dabei? Und können wir das in irgendeiner Art und Weise heute nachrechnen? Nun, natürlich ist eine solche Himmelserscheinung wie ein Stern, der so lange dasteht, in Zeiten vor 2000 Jahren muss was Besonderes gewesen sein, denn damals gab es noch keine Fernrohre. Das Einzige, was die Leute hatten, waren ihre Augen. Nun, der Himmel war dunkler. Das heißt, insofern haben sie ein bisschen bessere Zustände gehabt als die Astronomen heute. Damals gab es überhaupt keine Straßenbeleuchtung. Das heißt, man konnte namentlich natürlich im Mittelmeerraum, der nicht so dicht besiedelt war, hervorragend beobachten. Was haben die gesehen?
Was kann das gewesen sein? Und es haben sich viele Gelehrte haben sich im Laufe der Jahrhunderte Gedanken gemacht, gab es den Stern von Bethlehem? Also reell, wirklich? Oder ist er nur eine Erfindung? Natürlich hat man sich bildlich auch Gedanken gemacht. Und die typischen Darstellungen, die wir so kennen über den Besuch der heiligen drei Könige in Bethlehem, das ist sowas wie hier auf diesem Bild. Die drei Könige sind da und knien vor dem Kinde. Und auf diesem Bild sieht man eine der typischen Vermutungen über die Jahrhunderte, das ist dieser Schweifstern hier oben. Schweifsterne sind Kometen. Wir hatten ja vor ein paar Jahren Besuch von einem Kometen, Hale Bopp, hat ja die halbe Welt in Aufregung versetzt. Und diese Schweifsterne sind allerdings normalerweise in fast allen Kulturen Unheilsbringer, also Unheilsboten, muss man sagen. Also wenn so ein Stern am Himmel erschien, dann hieß es gleich, es kommt demnächst Krieg oder Seuchen oder Erdbeben, Vulkanausbrüche und dergleichen. Außerdem ist ein Schweifstern auch nicht so was Besonderes, dass man wirklich sagen kann, das ist etwas, weshalb drei Mann losziehen von Babylonien und dann nach Israel ziehen. Das ist ja auch ein ziemlicher Aufwand gewesen. Schweifsterne, also Kometen, zeichnen sich durch eine schöne Helligkeit aus, aber sie sind keine Sterne, sie sind keine Punktquellen wie ein Stern. Sie haben zwar diesen riesigen Schweif, der teilweise den Himmel fast bis zur Hälfte überdeckt, aber sie sind keine wirkliche Himmelserscheinung, die als Stern zu deuten ist. Also ein Komet wird es nicht gewesen sein. Und was dazu kommt, die Herrschaften damals, diese Astronomen, die gleichzeitig auch Astrologen waren, die haben so genau den Himmel beobachtet. Und wir wissen, dass ein ordentlicher Komet von der Größe zum Beispiel von Hale Bopp oder von Halley in der Zeit, in der wir Christus Geburt vermuten, gar nicht am Himmel war. Die Kometen waren entweder viel zu früh, also ein paar Jahrzehnte davor, oder einige Jahrzehnte danach. Aber zur Zeit von Christi Geburt, plus minus 20 Jahre, gab es keinen Kometen am Himmel. Was ist die andere Möglichkeit? Nun, wie kommt das am Himmel, wie kann was am Himmel auftauchen, was auf einmal heller ist? Also ein Stern, ein neuer Stern, zum Beispiel eine Nova. Eine Nova ist ein neuer Stern, der deswegen neu ist, weil er auf einmal seine Helligkeit unglaublich vergrößert hat. Aufgrund von Kernprozessen im Sterninnern fängt dieser Stern an und wird immer größer, wird immer heller. Und die besondere Variation einer Nova ist eine Supernova, wenn er sogar explodiert und dabei seine Umgebung so sehr erleuchten lässt, dass sie heller wird als eine Milchstraße selber. Ein solcher neuer Stern, also zum Beispiel eine Nova, also ein Stern, der nur für kurze Zeit mal seine Helligkeit vergrößert, der wäre allerdings mit bloßem Auge höchstens eine Woche lang am Himmel als besonderer Stern zu sehen. Und die hatten nun noch keine schnellen Wagen zu der Zeit, sondern die mussten, wenn die gereist sind, mussten die auf Kamelen reisen. Und in einer Woche schafft man es nicht von Babylon nach Jerusalem. Sicher nicht. Also was ist es gewesen? Was kann es gewesen sein? Und die Geschichte, die ist wirklich sehr interessant. Die beginnt im Jahr 1603. Am 17. Dezember des Jahres 1603 sitzt Johannes Kepler in seiner Gelehrtenstube über der Moldau in Prag auf dem Hradschin und beobachtet durch ein zu seiner Zeit hochentwickeltes Instrument, nämlich ein Fernrohr, eine besondere Konstellation von zwei Planeten. Da scheinen Jupiter und Saturn im Sternzeichen der Fische sich ganz nahe zu kommen. Die können sich natürlich nicht wirklich nahe kommen. Jupiter ist ja viel weiter, viel näher an der Sonne als Saturn. Aber es scheint so, so wie wir das im Sommer erlebt haben mit der Sonnenfinsternis, als der Mond eben die Sonnenscheibe überdeckte. Natürlich haben die sich nicht physikalisch berührt. Und diese beiden Planeten, Saturn und Jupiter, sind im Sternzeichen der Fische. Und Kepler, ein astrologisch unheimlich bewanderter Astronom, der wusste von einer Rabbineraufzeichnung, die da sagte, wenn im Sternzeichen der Fische der Saturn mit dem Jupiter zusammenkommt, in einer Konjunktion steht, also ganz nah beieinander steht, wie gesagt, nicht physikalisch, sondern nur scheinbar, dann kommt der Messias. Nun, Kepler hat einfach nachgerechnet. Kepler hat ausgerechnet, wann war denn so eine Konjunktion schon mal am Himmel? Der konnte das damals, wie im Übrigen etliche seiner astronomischen Kollegen schon Jahrhunderte vorher solche Konstellationen am Himmel ausrechnen konnten, weil die Planetenbahnen so stabil sind. Wenn man also gute Beobachtungsdaten hat, also immer lange beobachtet hat, dann kann man das ausrechnen. Man kann die Bahnen nachrechnen. Und Kepler tat das und fand heraus, im Jahr 7 vor Christi Geburt kam es dreimal in einem Jahr zu einer solchen Planetenkonstellation, dass Saturn und Jupiter im Sternzeichen der Fische stehen. Was ist nun an den dreien eigentlich so besonders? Nun, Jupiter gilt in allen astrologischen Systemen als ein Königssymbol. Der Saturn ist ein Schutzsymbol für das Volk Israel und die Fische waren zumindest für diejenigen, die in Babylon lebten, ein Zeichen für das Westland und damit für Israel. Kepler schrieb 1603 auf, dass seiner Meinung nach unsere Zeitrechnung um 7 Jahre verkehrt ist. Seiner Berechnung nach müsste Christus im Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung geboren sein, weil in diesem Jahr 3-mal es passierte, dass der Jupiter und der Saturn im Zeichen der Fische stand. Man hat es Kepler nicht geglaubt. In den Jahrhunderten danach. Die ganzen aufgeklärten Wissenschaftler haben gesagt, na, der Kepler, das war so mehr so ein Mystiker. Da können wir, glaube ich, von der Aussage können wir gar nichts halten. Das war die Meinung vieler Wissenschaftler im 18. und 19. Jahrhundert. Dann fand man in Babylon die Keilschriften. Ja. Man fand also in den archäologischen Funden allerlei Tontäfelchen mit Keilschriften. Und es war eine Riesenarbeit herauszufinden, wie man das überhaupt übersetzen kann. Und das Tolle war, 1925 fand ein Archäologe namens Schnabel, ein deutscher Archäologe namens Schnabel, war in der Lage, Keilschriften zu entziffern und fand astronomische Notizen der Astrologenschule von Babylon. Und was fand er? Er fand genau die Aussage, wenn man das zurückgerechnet hat, im Jahr 7 vor Christi Geburt gab es eine Konjunktion von Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische. Was war da passiert? Wie muss man sich das vorstellen, dieses Jahr und diese Konjunktion? Ich habe mir das genau aufgeschrieben, damit ich Ihnen jetzt nichts Falsches erzähle, denn es ist nicht ganz ohne. Also am 7. Februar des Jahres 7 vor Christi, kam Jupiter in das Sternzeichen der Fische zu Saturn. Saturn war schon da. Und das war das Zeichen für die Astrologen in Babylon, wovon viele Juden waren. Gab ja damals die Geschichte mit Nebukadnezar, der das Volk Israel an den Babylon geholt hat, an den Fluss, ins Zweistromland geholt hatte. Und es gab also jede Menge jüdischer Schüler dieser Astrologenschulen. Und ab April, dem 12. April, war dieser besondere, dieser neue Stern, nämlich diese beiden hellen Planeten, es sind ja die größten Planeten im Sonnensystem, Saturn und Jupiter, die waren ab dem 12. April ab morgens so in der Morgendämmerung für 2 Stunden zu sehen. Die erste Konjunktion, wo also beide wirklich direkt zusammen waren, das war am 29. Mai. Da waren sie schon ganz ordentlich zu sehen. Und man wusste, dass die nächste Konjunktion am 3. Oktober war. Jetzt ist 29. Mai, ist auch ein schlechtes Datum für eine Reise ins Westland. Ist ja Sommer, ist ja viel zu heiß. Aber am 3. Oktober, das ist natürlich ein besonderes Datum, denn 3. Oktober ist das Yom Kippur-Fest, das jüdische Versöhnungsfest. Also haben sich 3 dieser Astrologen auf die Reise gemacht nach Jerusalem, weil sie glaubten, dass schließlich im Land im Westen ein neuer König auftaucht. Jetzt ist klar, man braucht also, wenn man sich am 3. Oktober aufmacht und will also in einer vernünftigen Zeit nach Jerusalem kommen, heute würde man das mit dem Flieger tun oder mit dem Auto, damals hatte man eben nur Kamele. Wie lange braucht man von Babylon bis nach Jerusalem? 2 Monate. Knapp 2 Monate. Die sind also angekommen am Ende November des Jahres 7 vor Christus. Und als man diese ganzen Planetenkonstellationen, die im Übrigen ja schon, wie gesagt, Kepler und die ganzen antiken Astrologen ausgerechnet haben, als man die genau nachrechnete, stellte man fest, an welchem Tag stand diese Konjunktion so, dass sie von Jerusalem aus in Richtung Bethlehem zu sehen war. Diese Konjunktion tauchte zum 3. Mal richtig auf am 4. Dezember des Jahres 7 vor Christus. Und wenn man das im Planetarium nachbaut und nachrechnet, wie das ausgesehen haben muss, als diese 3 Astrologen in Jerusalem standen und nach ihrem Stern geschaut haben, dann kann man sehen, das war genau am 4. Dezember, abends, so gegen 8:30, dort stand der Stern exakt über Bethlehem. Und es gibt eine Straße von Jerusalem nach Bethlehem, die führt exakt von Norden nach Süden. Und so kann man also sagen, dass der Stern von Bethlehem astronomisch auf jeden Fall Realität war, denn diese Konjunktion von Saturn und Jupiter war extrem gut zu beobachten am Mittelmeer. Das war also für viele Leute am Himmel sichtbar, nur für Astrologen war es eben was ganz Besonderes. Dass nämlich Jupiter, ein König, mit einem Schutz mit einem Schutzsymbol, dem Saturn, in einem Sternzeichen steht, was für sie das Symbol von Israel war. Das heißt, wenn wir jetzt diese ganze Geschichte durchgehen, wir wissen, Kepler hat darüber schon viel mehr gewusst als alle anderen danach, bevor dann die Keilschriften übersetzt wurden. Der gute Herr Schnabel, der von Astronomie zunächst einmal gar nicht viel verstand, der war sehr überrascht, als man ihm dann sagte, hör mal, der Kepler hat das schon vor fast 350 Jahren erzählt. Und heutzutage ist es einfach eine wunderbare Geschichte, die uns etwas darüber verrät, was viele, viele Leute zu diesem Thema gesagt haben, was sie gemacht haben, versucht haben herauszufinden. Und ich hoffe, diese Koinzidenz, dass man wirklich naturwissenschaftliche Entdeckungen auch noch in einem alten Buch wie der Bibel findet, beruhigt sie ein bisschen und dass sie keine Angst haben, in das nächste Jahrtausend zu gehen.
Was ich vor allem interessant finde, ist, dass die kritische Theologie diese ganze Geschichte mit dem Stern von Bethlehem ja rundweg für Legende erklärt. Die suchen gar nicht erst nach einer astronomischen Möglichkeit, was das gewesen sein könnte. Das war alles sowieso erfunden. Und es ist interessant, dass Wissenschaftler jetzt nicht speziell aus christlichen Gründen angefangen haben zu suchen, was das gewesen sein könnte und auf diese Möglichkeit gekommen sind. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Ich sage auch nicht, das ist die einzige und die richtige, aber immerhin, so könnte es gewesen sein. Es gibt auch viele Christen, die sagen, dass das überhaupt keine reguläre astronomische Erscheinung war, sondern ein Stern, den Gott speziell für diesen Anlass sozusagen kreiert hat, an den Himmel gesetzt hat und dann mitwandern ließ. Das ist natürlich Gott möglich, aber der Haken an dieser Auffassung ist, dass man nicht erklären kann, wieso die Babylonier dachten, bloß weil sie plötzlich einen ganz hellen Stern sehen, der muss was mit einem König von Juda zu tun zu haben. Da muss ja irgendein Zusammenhang bestehen. Und nur ein helles Licht am Himmel ist zwar schön und sicher verblüffend, aber weist noch nicht in eine bestimmte Richtung. Und deswegen liegt das sehr nahe, was wir hier jetzt hier gehört haben. Wir lassen jetzt mal das mit dem Stern, der hat genug gesagt hier, dieser Herr Professor, und wir reisen mit diesen Sterndeutern nach Jerusalem. Warum nach Jerusalem? Na klar, Jerusalem ist die Hauptstadt des Landes und ein König regiert sein Land von der Hauptstadt aus. Wenn Sie den Prinzen irgendwo antreffen würden, dann am ehesten in Jerusalem. Aber das Verrückte an der Geschichte ist, in Jerusalem hat keiner keine Ahnung. Und noch verrückter, statt vor Freude, wo sie hören, da muss ein neuer König sein, statt vor Freude mit den Sterndeutern mitzufiebern, kriegen alle das große Hosensausen. König Herodes fährt der Schreck in die Glieder, weil er einen Rivalen befürchtet. Und die anderen, seine Untertanen, denen fährt der Schreck auch in die Glieder, weil sie genau wissen, was Herodes für ein Typ ist. Ein unberechenbarer Mann. Und wie der auf diese Nachricht reagieren kann. Herodes war eigentlich ein überaus fähiger Herrscher. Er heißt ja nicht umsonst Herodes der Große. Sein Reich war fast genauso groß wie das von David. Er verstand sich gut Freund zu sein mit dem römischen Kaiser. Und er war ein fabelhafter Bauherr. Er baute zum Beispiel Caesarea am Mittelmeer, Tiberias am See Genezareth. Er errichtete zahllose Festungen, zum Beispiel die Burg Antonia in Jerusalem, die Feste Macherus in Jordanien, die Felsenanlage Masada am Toten Meer. Vor allem hat er den Tempel in Jerusalem in verschwenderischer Pracht ausgebaut und aufgebaut. Das ist die eine, die wirklich große Seite von Herodes. Die andere Seite war eine übergroße, eine krankhafte Herrschsucht und damit verbunden ein krankhaftes Misstrauen, eine Angst vor irgendwelchen Konkurrenten. Erst ertränkte er den Bruder seiner Frau, weil er Angst hatte, der könnte ihm den Thron streitig machen. Dann hat er seine eigene Frau ertränkt, die Mariamne. Nicht ertränkt, die hat er hinrichten lassen. Dann hat er deren Mutter ebenfalls töten lassen. Dann drei Söhne von ihr und daneben dann noch unzählige weitere Mächtige, die er einfach im Verdacht hatte, sie könnten ihm gefährlich werden. Wenn man das alles weiß, dann wundert einen das perfide Vorgehen in Sachen Prinz Jesus kein bisschen. Es passt haargenau in das Bild. Jesus ist ein potenzieller Rivale, also muss er sterben, so schnell wie möglich. Der Masterplan von Herodes, die Sterndeuter liefern ihm die Adresse des angebeteten neuen Königs Freihaus und liefern damit diesen Prinzen ihm ans Messer. Sie verraten ihm, wo er zu finden ist. Wisst ihr, was mich an Herodes so traurig stimmt? Ein König sollte doch eigentlich für seine Untertanen da sein. Genauso sollte heutzutage ein Präsident oder ein Kanzler oder ein Bundesrat alles tun, damit es seinen Landsleuten gut geht. Ihr Wohl sollte im Vordergrund stehen, nicht das eigene Wohl. Und viele Machthaber treten ihren Job auch wirklich mit diesem Vorhaben an, mit dem Vorsatz, es ihren Untertanen recht zu machen. Und Handkehr um ist plötzlich alles vergessen. Die guten Vorsätze sind vorbei und plötzlich steht nur noch die eigene Macht im Vordergrund, der Machterhalt. Und dann halten diese unschönen Sachen Einzug, von denen wir ständig in der Politik hören und lesen. Das Ausfahren der Ellenbogen, Gemeinheiten, Schummeleien, Misstrauen, Intrigen, Betrug und am Ende sogar Mord und Totschlag. Ganz wie damals, das gibt es auch heute noch. Wird Jesus auch so ein König sein? Einer, der um seinen Thron kämpft, um seinen Ruhm, um seine Macht? Zu unserem großen Glück, nein. Jesus ist ein Gegenkönig, ein König wie von einem anderen Stern. Einer, der nicht danach fragt, was ihm selber gefällt, sondern der Rücksicht nimmt auf alle anderen um ihn her. Einer, der sich mit Haut und Haar um unser Wohlbefinden kümmert und wenn es ihn das eigene Leben kostet. Wie heißt es in dieser Prophezeiung aus Micha? Ein Fürst, der sein Volk weiden wird wie ein Hirte seine Herde. Jesus war ein Hirte als König und hat sein Leben gelassen für seine Leute. Und wohlgemerkt, nicht nur Könige sollen so handeln. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und ihr sollt auch dienen. Wir haben alle unsere kleinen Herrschaftsräume, wo es uns möglich ist, uns durchzusetzen, andere an die Wand zu spielen, wo wir uns stark vorkommen, wo wir manipulieren können. Und genau das sollen wir nicht. In unseren kleinen Herrschaftsbereichen sollen wir nicht regieren, sondern dienen. Wir sollen keine Herodesse sein, wir sollen es Jesus nachmachen. Und dann sind da noch ein paar andere Leute in Jerusalem. Das sind die allermerkwürdigsten. Das sind die allertraurigsten Gestalten, mit denen es diese Sterndeuter zu tun haben. Das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wissen Sie, warum die so traurig sind, traurige Gestalten? Das sind Theologen, die Gott nicht ernst nehmen. Auf der einen Seite wissen sie genau Bescheid, der Messias muss in Bethlehem zur Welt kommen. Sie wissen, welcher Prophet das vorausgesagt hat, Micha. Sie wissen, wo das steht, sie können die Bibelstelle genau angeben, Kapitel 5, Vers 1. Sie können sie auswendig zitieren und gleichzeitig hat man den Eindruck, das Ganze interessiert sie überhaupt nicht. Die warten gar nicht auf den Messias. Eigentlich müssten die doch sowieso als Theologen in höchster Anspannung leben. In ständiger Vorfreude. Wann kommt der Messias? Kommt er wohl demnächst? Werden wir es noch miterleben? Und jetzt hören sie, dass da Leute sagen, wir sind sicher, der Messias ist da, der König ist geboren. Da müssten sie doch die allerersten sein, die aus ihren Sesseln aufspringen und um die Wette nach Bethlehem laufen, um zu gucken, ob es stimmt. Und was machen die? Die kleben auf ihrem Hosenboden fest. Wie angeklebt sitzen sie da. Entweder sind sie zu stolz, sich von Ausländern was sagen zu lassen, oder der Messias kommt ihnen ungelegen, weil dann nicht mehr sie die bewunderten Frommen wären, denen das Volk hinterherläuft. Oder, und das wäre das Allerschlimmste, sie nehmen die Ankündigungen der Propheten gar nicht ernst. Okay, das steht da in Bethlehem, aber wer weiß schon, wann das sein wird. Wer weiß schon, ob das überhaupt Jesu sein wird. Der Messias ist doch sicher an wichtigeren Dingen zu erkennen, als daran, dass er jetzt gerade aus einem Kleckerdorf Bethlehem stammt. Warten wir es doch einfach ab. Die Theologen von damals sind genau gleich wie die Theologen von heute. Die wissen alles und glauben nichts. Und das ist ein Trauerspiel ohne Ende. Ich fürchte, wenn wir nicht aufpassen, dann können wir ganz genau solche Sesselhocker werden, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer damals. Das geht nämlich schneller, als man denkt. Wir wissen so viel aus der Bibel, wir wissen eigentlich alles. Und natürlich gehen wir in die Kirche, das gehört sich so, dort haben wir unsere Freunde. Aber wenn man mal davon absieht, hat Gott irgendeinen Einfluss auf unser reales Leben, auf unser Leben von Montag bis Samstag? Wir hören, was Gott sagt, wir wissen, was Gott sagt, aber tun wir auch, was Gott sagt? Wir wissen, wie wichtig das Gebet ist, aber beten wir wirklich? Wir wissen, dass wir selbstlos sein sollen, aber überlegen wir wirklich, was den anderen gut tut Oder entscheiden wir letztlich nicht immer nach dem Motto, es muss für mich stimmen? Wir wissen, dass Jesus wiederkommt, aber ändert das irgendwas an unserem Lebensstil? Setzt uns das in Bewegung? Lässt der Gedanke an die Wiederkunft von Jesus unsere Herzen höher schlagen? Dass wir Jesus mal persönlich sehen dürfen? Dass ich demnächst mit ihm reden darf, ihn sehen kann, vor seinem Thron stehen darf? Oder haben wir das einfach vor uns her weggeschoben, in weite Ferne? Wir haben uns so gut hier eingerichtet. Der Gedanke einsam kommen, der ist fast unangenehm. Jesus darf schon kommen, aber vielleicht noch nicht gerade jetzt. Ich wollte ja unbedingt mal noch in die Karibik eine Kreuzfahrt machen. Und bei meiner Briefmarkensammlung, da fehlen auch noch ein paar wertvolle Einzelstücke. Also wenn Jesus noch ein bisschen warten will, okay. Sehen Sie, das geht ganz schnell, dass wir zum frommen Sesselhocker werden. Genau wie diese Schriftgelehrten. Da sehen wir die Kamelhocker lieber. Die haben eine monatelange beschwerliche Reise auf dem Kamelrücken auf sich genommen, haben massenweise Geschenke eingekauft und sie waren sich nicht mal zu schade, in irgendeiner staubigen Hütte vor irgendeinem scheinbar ganz unbedeutenden kleinen Jungen sich niederzuknien, sich auf den Boden zu werfen und ihn als ihren König anzubeten. Ich glaube, von allen wundersamen Weihnachtsszenarien ist das hier das Wundersamste. Diese fremdländischen Besucher, die das kleine Kind als König anbeten. Es ist mit Sicherheit von allen Szenen diejenige, die wir am wenigsten erwartet hätten. Dass Hirten zu dem Kind kommen und es anbeten, das hat der Engel ihnen ja befohlen. Dass Elisabeth und Simeon und Hanna in den höchsten Tönen von diesem Kind reden, das kann man verstehen. Das sind ja alles Juden, die zum erwählten Volk gehören. Aber wildfremde Menschen aus einem Volk, das nichts vom Gott Israels weiß, nichts mit ihm zu tun hat. Nun, Gott hat sie hergeführt, mit Hilfe von dem Stern. Und damit deutet Gott an, dass dieser König, vor dem sie jetzt auf dem Boden liegen, einmal auch über sie, über ihr Land und über alle Welt herrschen wird. Mehr noch, er deutet an, dass zum Volk Gottes demnächst eben nicht mehr nur Israeliten gehören werden, sondern Menschen aus aller Welt. Hier, wo das Jesusbaby ist, da haben wir so ein paar Augenblicke lang so was wie einen Vorgeschmack von der neutestamentlichen Gemeinde. Maria und Josef und diese Fremden aus Babylon, verschiedenste Herkunft, aber eines verbindet sie, die Hingabe an Jesus, ihr Vertrauen zu ihm, ihre Liebe zu ihm und dass sie ihn anbeten. Jetzt hat diese Geschichte ja noch eine kleine Nachgeschichte und die erzähle ich doch noch. Die Sterndeuter sind also wieder abgereist. Jetzt kehrt wieder Ruhe ein in dem kleinen Haus in Bethlehem, wo Josef und Maria mit Jesus untergebracht sind. Jetzt kehrt Ruhe ein. Haben sie gehofft. Es kommt genau andersrum. Auf einen Schlag ist es vorbei mit der Ruhe. Die kleine Familie muss fliehen, Knall auf Fall. Und wenn man sich das überlegt, dann wird es an der Stelle hochdramatisch. Jede Minute zählt jetzt. Nehmen wir mal an, die Sterndeuter sind, als sie in Jerusalem waren und mit Herodes geredet hatten und den Bescheid bekommen haben in Bethlehem, sind noch am selben Nachmittag, am Spätnachmittag nach Bethlehem in den Süden gezogen. Das ist nur ein paar Kilometer weg. Und dann wurde es Abend und dann ging der Stern auf und sie haben das gesehen und wie wir das gehört haben, sind nach Bethlehem geführt worden. Dann haben sie den Prinzen gefunden, haben ihm ihre Aufwartung gemacht. Danach haben sie sich eine angemessene Herberge gesucht, haben sie schlafen gelegt. Am nächsten Morgen wollten sie nach Jerusalem zurück und König Herodes berichten, wo er das Kind finden kann. Aber dazu kommt es nicht. Gott verbietet es ihnen, schlicht und einfach. Gott gibt keinen Grund an. Er hat nicht gesagt, weil Herodes das Kind töten will. Wenn Gott das gesagt hätte, dann hätten natürlich die Sterndeuter das Josef und Maria weitergemeldet. Aber Gott hat einfach gesagt, geht auf einen anderen Weg nach Hause. Okay, sie folgen. Und Herodes? Herodes sitzt auf dem Sprung. Seine Schergen stehen bereit. Sobald die Sterndeuter zurückkommen, wird er sie losschicken. Einen Tag gibt er den Sterndeutern, den nächsten Tag. Sollen sie sich ausschlafen, sollen sie sich Zeit nehmen, nach Jerusalem zurückzukommen? Einen Tag. Als sie am Abend immer noch nicht da sind, dämmert ihm, dass irgendwas schiefgelaufen sein muss. Womöglich haben sie Unheil gewittert. Verräter, diese fremdländischen Kerle, kann man nicht drauf verlassen. Also nun dann eben Plan B. Früh am nächsten Morgen wird das Mordkommando über Bethlehem herfallen. Maria und Josef, die schlafen nichtsahnend friedlich. Doch dann, ein Traum, ein Engel: Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh zusammen nach Ägypten. Herodes will das Kind umbringen. Josef schreckt auf, schweißgebadet, er springt aus dem Bett und rüttelt Maria wach. Los, komm, wir müssen weg. Weg? Wieso? Ja, pack alles zusammen, nur das Nötigste. Ich sattle das Maultier für dich und für das Baby. Die Soldaten können jeden Augenblick hier sein. Dann sind sie draußen, dann sind sie auf der Straße nach Süden, während von Norden her im ersten Morgendämmerung schon der Killertrupp sich nähert, über den verschlafenen Ort herfällt, die Häuser von Bethlehem durchkämmt und alle kleinen Jungen unter 2 Jahren niedermetzelt. So viele werden das übrigens nicht gewesen sein, wie man das manchmal auf Bildern sieht. Das ist vielleicht eine Handvoll gewesen, ein Dutzend. Es war ja ein kleiner Ort, aber schrecklich genug. Und am Ende erstattet dieses Mordkommando König Herodes Meldung, Auftrag ausgeführt, garantiert kein lebender Prinz mehr in Bethlehem und Umgebung. Recht haben sie. Und sie haben doch nicht recht. Es gibt noch einen lebenden Prinzen. Bloß der ist nicht mehr in Bethlehem, der ist unterwegs nach Ägypten und ist demnächst in Sicherheit. Das war die erste Großattacke des Teufels auf Jesus. Kommen noch viele andere. Das war die erste Großattacke auf sein Leben. Da ist Jesus dem Tod zum ersten Mal buchstäblich von der Schippe gesprungen. Da ging es um Minuten. Der Vater im Himmel hat gut für seinen Sohn gesorgt. Er hatte andere Pläne für ihn, bessere Pläne. Jetzt möchte ich euch zum Schluss nur noch auf etwas aufmerksam machen. Vielleicht ist es euch selber aufgefallen, als ich die ganze Geschichte gelesen habe. Wenn man das Kapitel im Zusammenhang liest, dann merkt man, dass es nach jeder kleinen einzelnen Begebenheit immer ungefähr so heißt: damals erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt war. Damals erfüllte sich, was in der Schrift angekündigt ist. Damals erfüllte sich, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Kapitel und durch die ganze Weihnachtsgeschichte. Was lehrt uns dieser rote Faden? Der lehrt uns, dass das Leben des kleinen Prinzen Jesus vom ersten Tag an nach Gottes Plan verlief. Gott hatte etwas vor mit seinem Sohn. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Auf Schritt und Tritt kam das zustande, was Gott sich ausgedacht hat. Das Leben von Jesus hatte eine klare Perspektive. Jesus hatte selber ein Ziel, er wusste, worauf er hinlebte. Wir kennen die großen Eckpfeiler, das Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Wiederkehr. Aber auch in allen anderen kleinen Details wurde Jesus von Gott geführt und stand unter Gottes Schutz. Das war damals bei Gottes Sohn so und das ist auch bei uns so. Wir sind ja auch Gottes Kinder. Auch für unser Leben hat Gott einen Plan und auch uns behütet er und leitet er. Das ist nicht einengend gemeint, als wären wir Marionetten, die an Gottes Fäden hängen und nach seiner Pfeife tanzen müssen. Nein, wir sind frei, gerade als Christen sind wir frei. Das ist als Hilfe gemeint, als Hoffnung zu unserem Schutz. Gott umgibt uns von allen Seiten. Gott kennt immer den richtigen Weg, den Weg ins Freie, den Weg ans Ziel. Und noch was Allerletztes können wir von diesem roten Faden lernen. Das geschah, damit sich die Schrift erfüllte. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament. Mit Jesus beginnt nicht etwas total Neues. Die Pläne, die Gott mit Jesus verwirklicht, die hat er angekündigt. Die stehen im Alten Testament. Gott hat sie vorbereitet. Das Alte Testament ist sozusagen die Ankündigung und das Neue Testament ist die Erfüllung. Der Vater von Jesus Christus, das ist kein neu aufgekreuzter Gott. Das ist der Gott, der die Welt geschaffen hat. Das ist der Gott, der sich damals das Volk Israel erwählt hat. Das Alte Testament ist der Anfang und das Neue Testament ist die Vollendung. Die Bibel von Jesus und die Bibel der ersten Christen, das war das Alte Testament. Und wir tun gut daran, im Alten Testament zu lesen, weil wir darin Gott entdecken und eben seinen Plan für uns, für die Zukunft. Und einer dieser uns liegt. Darum war es eine Neujahrsgeschichte. Wir möchten noch beten zusammen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass vorwärts dir entgegen. Amen.